Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
So the crisis, that's what sickle cell pain is called. It's called a crisis.
Eine Krise, so nennt man den Sichelzellschmerz. Eine Krise trifft normalerweise die Knochen oder Gelenke. Das fühlt sich an, als würde jemand meinen Arm ununterbrochen mit einem Presslufthammer bearbeiten.
The pain is that severe.
So beschreibt eine Patientin mit Sichelzellanämie ihre Schmerzen. Eine Erbkrankheit, bei der sich die roten Blutkörperchen verformen. Jetzt sind offenbar erstmals zwei Patientinnen mit genetischen Bluterkrankungen mithilfe der Genschere CRISPR-Cas9 geheilt worden. Zumindest wurden positive Zwischenbilanzen vorgelegt. Was dahinter steckt, beleuchten wir gleich. Ein weiteres Thema der heutigen Sendung. Die Universität Bremen präsentiert die Demo-Version einer Wohn- und Arbeitsstätte für künftige Mars-Missionen. Wie diese Weltraum-WG aussieht, besprechen wir im Interview mit der Projektleiterin. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Die Genschere CRISPR-Cas9 hat der Gentherapie neuen Schwung verliehen. Erst 2012 wurde ihr Mechanismus aufgeklärt und bereits jetzt wird das neue Werkzeug in der Medizin ausprobiert. Bis klinische Studien Ergebnisse liefern, wird es zwar noch Jahre dauern, trotzdem wurden jetzt erste Erfolge bekannt gegeben. Angeblich wurden zwei Patientinnen durch eine Gentherapie mit CRISPR-Cas geheilt. Eine der Patientinnen leidet an der Blutkrankheit Beta-Thalassämie und wurde an der Universitätsklinik Regensburg behandelt. Die andere ist von der Sichelzellanämie betroffen und wird in Nashville therapiert. Beiden Patientinnen geht es offenbar besser. Es ist sogar von Heilung die Rede. Mein Kollege Michael Lange verfolgt das Thema Gentherapien für Forschung aktuell seit langem und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, was wurde über den Zustand dieser beiden Patientinnen bis jetzt bekannt gegeben?
Beiden geht es durch die Gentherapie deutlich besser. Die 20-jährige Patientin, die an der Universitätsklinik Regensburg behandelt wurde, leidet an der Beta-Thalassämie. Das ist eine schwere vererbte Blutkrankheit, zurückzuführen auf einen fehlerhaften Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Da ist ein Baustein im Eiweiß gestört, sodass er nicht mehr richtig funktioniert. Sie brauchte vor der Behandlung bis zu 16 Bluttransfusionen im Jahr. Und durch die Gentherapie mit dem Namen CTX001, die von der Firma CRISPR Therapeutics, Hauptsitz in der Schweiz, entwickelt wurde, ist jetzt keine Bluttransfusion mehr notwendig. Also das ist doch in diesem Einzelfall ein eindeutiger Erfolg nach Angaben der Regensburger Ärzte. Und das gleiche Verfahren war auch erfolgreich bei einer Patientin mit der Sichelzellanämie. Das ist an einer Klinik in Nashville durchgeführt worden.
Wie funktioniert denn diese neue Gentherapie prinzipiell?
Ja, es wäre ja denkbar und die Genschere soll ja so allerhand Wunder vollbringen, dass man das wirklich repariert, dass man das fehlerhafte Gen wieder in Ordnung bringt. Das ist hier aber nicht geschehen. Das ginge nur mit sehr neuen Verfahren, die wir hier in Forschung aktuell auch vorgestellt haben. Zum Beispiel ein Baseneditor oder das Prime Editing. Das sind ganz neue Verfahren, mit denen man einzelne Buchstaben austauschen kann. Es gibt auch andere Gentherapien, wo ganze Gene eingeschleust werden. Das alles ist etwas komplizierter. Hier dieser Ansatz, der ist deutlich einfacher. Und zwar hat man einfach ein Gen wieder aktiviert, das schon ausgeschaltet war. Und zwar besitzen wir alle ein aktives Hämoglobin-Gen während unserer Zeit im Mutterleib. Und das wird dann nachher ausgeschaltet. Da wird sozusagen das fötale Hämoglobin ist dann zu Ende und dann kommt das Erwachsenenhämoglobin. Und bei den Betroffenen ist eben das Erwachsenenhämoglobin gestört. Und der Trick ist einfach der, dass man wieder das dazu bringt, dass das fötale Hämoglobin ja wieder funktioniert. Und das ist funktionsfähig und dadurch findet die Heilung statt.
Und welche Rolle spielt jetzt bei dieser Behandlung die Genschere CRISPR-Cas?
Ja, die Genschere, die lässt sich programmieren. Und zwar wurde die so programmiert, dass sie das Stoppsignal für dieses fötale Hämoglobin erkennt. Das heißt, die Genschere erkennt, da ist dieses Stoppsignal und zerschneidet es. Und wenn ein Stoppsignal weg ist, ist die Folge ganz klar, das Protein wird wieder gebildet. Damit entsteht wieder dieses fötale Hämoglobin. Und das Ganze findet außerhalb des Körpers statt, in Blutstammzellen. Und die Blutstammzellen, die dann verändert wurden, werden dann den Patienten zurückgegeben. Man muss allerdings vorher die körpereigenen Blutstammzellen zerstören. Das ist eine richtige Chemotherapie. Und so wird im Grunde genommen ja krankes Hämoglobin durch gesundes, fötales Hämoglobin ersetzt.
Lässt sich dabei auch schon etwas über mögliche Nebenwirkungen sagen? Wie weit sind diese Studien da fortgeschritten?
Ja, darüber kann man noch nicht sehr viel sagen. Also die Studien umfassen insgesamt 45 Patienten. Einige davon haben noch nicht einmal mit ihrer Behandlung begonnen und es ist eine Phase 1-Studie. Die Phase 1-Studie dient zwar dazu, mögliche Nebenwirkungen zu erkennen, das kann man aber erst sagen, wenn die Studie ja abgeschlossen ist. Das kann allerdings noch Jahre dauern. Hier wird sozusagen ein Zwischenbericht gegeben und da wird gesagt, dass man keine Fehlschnitte der Genschere beobachtet hat. Und das bedeutet, dass die Genschere im Grunde funktioniert hat und die behandelnden Ärzte sagen, klar, ja, wir haben auch keinen Anlass, da genauer zu suchen, weil es da auch einfach die Methoden nicht gibt.
Warum werden denn eigentlich diese Zwischenergebnisse ja noch laufender Studien so früh zum jetzigen Zeitpunkt schon bekannt gegeben?
In der Wissenschaft ist das absolut nicht üblich, aber hier geht es eben nicht nur um Wissenschaft, sondern eben auch um Wirtschaft, um Geld. Und da ist ein regelrechter Wettbewerb um die neuesten Gentherapien im Gange. Und die Wissenschaftler von der Firma CRISPR Therapeutics sagen ganz klar, das ist der Druck der Analysten, es geht um viel Geld und deshalb mussten wir das so schnell unsere ersten Erfolge verkünden.
Zwei Arbeitsgruppen melden Erfolge mit Gentherapien gegen Blutkrankheiten. Eingeordnet hat das für uns Michael Lange. Vielen Dank. Das Insektensterben. Wenige wissenschaftliche Themen haben die Öffentlichkeit in den vergangenen Monaten so intensiv beschäftigt wie dieses. Vielleicht abgesehen vom Klimawandel. Und dabei hängen beide Phänomene offenbar auch noch zusammen. Der Klimawandel gilt nämlich als eine von vielen Ursachen für das Insektensterben. Das zeigt sich zum Beispiel im Regenwald Costa Ricas. Auf der Jahrestagung der Entomological Society of America in St. Louis haben Forschende diese Woche anhand jahrzehntelanger Beobachtungen die Auswirkungen der Erderwärmung auf eine Wespenart vorgestellt und gezeigt, dass sich die Konsequenzen auf das gesamte Ökosystem auswirken. Mein Kollege Joachim Budde aus den USA mit den Einzelheiten.
Wenn die Trockenzeit beginnt im bergigen Gancaste Naturschutzgebiet in Costa Rica, finden die Wespen der Art Polistes instabilis keine Nahrung mehr in den tiefen Lagen. Die Raupen, von denen sie sich in der Regenzeit ernähren, verschwinden und die Wespen ziehen sich zurück, erzählt Dan Jansen.
To survive the six-month dry season, they go up the mountain.
Um die 6 Monate Trockenzeit zu überleben, ziehen sie in die Berge hinauf, in den Wolkenwald an den Gipfeln und fallen in eine Starre. Da verbrennen sie ganz wenig Energie, wie in einem Kühlschrank. Und wenn der Regen zurückkehrt, ziehen sie auch wieder in die Ebene und bauen neue Nester.
Go out of the refrigerator and go back down to the bottomlands and start a nest and do all their things.
Dan Jansen, Biologieprofessor an der University of Pennsylvania, erforscht die Insekten des Naturschutzgebiets seit 1963. Als er zum ersten Mal nach Costa Rica kam, war die Trockenzeit dort noch 2 Monate kürzer. Und inzwischen schieben sich die warmen Luftmassen in dieser Jahreszeit immer weiter die Berge hinauf, in die Kühlschränke der Wespen hinein. Wenn es zu warm wird, wachen die Wespen auf, dann reichen ihre Energievorräte nicht bis zur nächsten Regenzeit. Doch damit nicht genug, sagt die Ökologin Winnie Hallwax. Auch sie arbeitet seit 40 Jahren in dem Gebiet.
For millennia, at the level where the wasps started to estivate at about 1100 meters.
Jahrtausende lang übersommerten die Wespen auf 1100 Metern Höhe. Dort war es zu kalt für Bodeninsekten wie Ameisen. Mit dem Klimawandel bleibt es nachts wärmer. Der Boden erwärmt sich, sodass die Ameisen neue Reviere in höheren Lagen erobern können. Und das sind Beutegreifer. Die fressen die erstarrten Wespen. Auch die Menschen in diesen Lagen machen sich Sorgen, denn plötzlich finden sie Ameisen in ihren Zuckerdosen, wo nie zuvor Ameisen aufgetaucht sind.
Das vorzeitige Erwachen aus der Starre und die Treiberameisen dezimieren die Wespen. Weniger von ihnen kehren in die Ebene zurück. Das hat direkte Auswirkungen auf die Raupen, die sich jetzt ungestörter vermehren können. Doch es hat auch Konsequenzen für eine Reihe anderer Tiere, sagt Dan Jansen.
There are fewer nests for the things that are mutualists.
Es gibt weniger Wespennester und das schadet vielen Tieren, die auf die direkte Nachbarschaft angewiesen sind. Heuschrecken zum Beispiel ruhen tagsüber neben den Wespennestern. Denn Affen und Vögel fürchten sich vor den aggressiven Wespen. Andere, weniger wehrhafte Wespenarten bauen ihre Nester neben den Polistesbauten. Sie alle werden ihres Schutzes beraubt. Genauso wie bestimmte Vogelarten, die ebenfalls nahe den Wespen brüten, um Ruhe vor Affen und anderen Nesträubern zu haben.
Für all diese Arten wird es schwieriger, die Regenzeit zu überstehen und sich fortzupflanzen. Dan Jansen und Winnie Hallwax sehen sich selbst und ihre Kollegen in der Pflicht, sich für den Erhalt der Artenvielfalt einzusetzen. Er habe das selbst auch lernen müssen, sagt der renommierte Professor für Artenschutz.
That's the way we were back in 1980, 1970.
Wir waren genauso damals, 1980, 1970, 1960. Wenn die Leute fragten, Was machst du für den Artenschutz? Sagte ich, nichts. Dafür sind andere da. Der WWF und andere Organisationen. Ich forsche im Regenwald.
Viele seiner Kollegen seien immer noch zu sehr darauf bedacht, weiter Daten zu sammeln, statt zu handeln. Denn Jensen hat einen eindrücklichen Vergleich.
Es ist wie, wenn Ihr Haus brennt. Möchten Sie, dass dann jemand mit einem Thermometer vorbeikommt und Ihnen berichtet, in Ihrer Küche ist es 230 Grad heiß, im Wohnzimmer 210 und im Keller 400? Nein.
I need a fire department.
Sie brauchen kein Thermometer, Sie brauchen die Feuerwehr. Das sollte unsere wichtigste Frage sein. Wo ist die Feuerwehr? Wer hat das Feuer verursacht? Wer bezahlt die Feuerwehr? Und weiß die Feuerwehr überhaupt, wie sie den Brand löschen kann? Das ist die Schlüsselfrage.
Zum Datensammeln bleibe daneben noch genug Zeit.
Ein Beitrag von Joachim Budde. Sollten irgendwann Menschen zum Mars reisen, werden sie dort auf eine spezielle Unterkunft zum Wohnen und Arbeiten angewiesen sein, ein sogenanntes Habitat. Wie so eine außerirdische Bleibe aussehen könnte, daran hat die Geophysikerin Christiane Heinicke vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, kurz CARM, der Universität Bremen in den vergangenen 2 Jahren gearbeitet. Ein Demo-Modul wurde jetzt in einer kleinen Laborstudie getestet. Über die Erfahrung mit dem Projekt Moon at Mars Base Analog habe ich vor der Sendung mit Christiane Heinicke gesprochen. Meine erste Frage war, was muss so ein Wohn- und Arbeitsmodul für eine Langzeitmission auf dem Mars alles leisten?
Also so ganz grundsätzlich muss ein Habitat natürlich dafür sorgen, dass die Astronauten auf dem Mond bzw. später auf dem Mars überleben können. Also das Habitat muss die Astronauten vor der Weltraumstrahlung schützen, es muss die vor den Vakuumbedingungen schützen, es muss den vor den Temperaturschwankungen schützen. Aber darüber hinaus, das ist nicht einfach nur eine technische Anforderung, also die Astronauten sollen da nicht nur überleben, sondern die sollen dort auch leben, das heißt sich wohlfühlen. Aber nur wenn sie sich wenigstens einigermaßen wohlfühlen, dann können sie auch produktiv arbeiten.
Da geht's also auch um sowas wie Farben, Formen, eine Art von Gemütlichkeit oder Wohlfühlatmosphäre vielleicht auch. Ich will jetzt nicht nach der Tapetenfarbe fragen.
Genau, also es ist eben nicht nur ein rein technisches Projekt, sondern wir haben auch Architekten mit im Team, die sich eben genau mit der Frage auseinandersetzen, was kann man denn in dieser technischen Umgebung tun, um das einigermaßen wohnlich zu gestalten. Und dann eine Sache, die recht wichtig ist, ist das Ganze so gut es geht flexibel zu halten, sodass man, also ich sag mal, auf der Erde wäre das vergleichbar mit, man kann mal seine Möbel umstellen. Also es muss dann so gestaltet sein, dass man die Einrichtung dort verändern kann. Die Lichter, die Lampen, die sind so ausgelegt, dass sie die Farbe nach dem Tagesrhythmus, also ähnlich wie das Sonnenlicht, auch verändern. Also dass dann früh meinetwegen das Licht etwas bläulicher ist und zum Nachmittag etwas rötlicher, etwas wärmer. Und das sind dann eben so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man nicht in dieser sterilen Umgebung sich befindet oder dass das nicht so bemerkbar wird.
Sie haben ja 2015, 2016 selbst mit 5 Kolleginnen und Kollegen an einer Mars-Simulation auf Hawaii teilgenommen, bei der Sie ganz isoliert in einem Habitat gelebt haben, das Sie nur mit Raumanzug verlassen durften. Inwieweit fließen Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit jetzt auch mit in das aktuelle Projekt ein?
Genau, also zum einen hat dieses Projekt überhaupt dazu geführt, dass ich mich jetzt damit beschäftige, wie so ein Wohnraum überhaupt aussehen muss, weil das Habitat, in dem wir gelebt haben, das war zwar für die Studienzwecke ausreichend, es ging ja da um eine psychologische Studie, darum, wie sich die Gruppendynamik entwickelt, aber aus technischer Sicht, also das Habitat wäre so auf dem Mars oder auf dem Mond auch überhaupt nicht einsetzbar. So, und dann auf Hawaii in diesem Habitat, wir hatten zum Beispiel einen Aufenthaltsraum, in dem war die Decke so 5 bis 6 Meter über dem Boden. Das klingt erstmal nach Platzverschwendung, aber diese hohe Deckenhöhe hat dazu geführt, dass wir uns nicht eingeengt gefühlt haben. Und das zum Beispiel versuchen wir in unserem Habitatkonzept auch umzusetzen. Also gerade dort, wo die Crew sich dann trifft, um zu essen, da ist dann die Decke tatsächlich 5 Meter über dem Boden. Und da hat dann die Crew hoffentlich auch ein bisschen mehr oder das Gefühl von mehr Raum einfach.
Sie haben in Bremen jetzt in einer Laborhalle eine Demo-Version dieses neu entwickelten Mars-Moduls aufgebaut. Können Sie mal beschreiben, wie das aussieht von außen, von innen, welche Abmaße das hat?
Genau, also von außen, das ist erstmal ein aufrecht stehender Zylinder, der ist im Durchmesser außen etwas über 5 Meter und von der Höhe knapp 7 Meter. Innen ist es so, der ist in 2 Stockwerke aufgeteilt Und der Innendurchmesser ist 4,40 Meter. Und der ist so ausgelegt oder es ist so ausgestattet, dass dort ein Labor eingerichtet ist. Also es sind dann verschiedene Racks oder Laborschränke mit wissenschaftlichen Geräten drin. Und das ist im Moment so gedacht, dass dort 3 bis maximal 4 Personen gleichzeitig drin arbeiten können. Das Lichtkonzept, was wir uns überlegt hatten, ist dort zum Teil schon umgesetzt. Also wir haben dann LED-Paneele, die ihre Farben ändern können, die auch die Lichtintensität ändern können.
Wie nah kommt denn diese Demo-Version dieses Wohnmoduls einem, das tatsächlich auf dem Mars stehen und da überdauern könnte?
Von der technischen Ausstattung haben wir im Moment noch zurückgesteckt. Uns geht es primär erstmal darum, die Geometrie, das architektonische Design zu validieren. Also von den Maßen her stimmt das schon ganz gut überein. Nur wie gesagt, von der technischen Umsetzung, da ist jetzt noch ganz viel Spiel. Und das wollen wir jetzt auch in der Zukunft angreifen und umsetzen, dass wir da zum einen einen Druckbehälter tatsächlich hinsetzen und hoffentlich in den nächsten Jahren auch ein Lebenserhaltungssystem dort integrieren, sodass man dann wirklich dieses Modul abschließen kann und eine Crew dort reinsetzen kann, die dann nicht ständig rauskommen muss oder die, ich sag mal so, bei der die Klimaanlage nicht einfach die Umgebungsluft von außen ansaugt und nach innen bläst.
Sie haben dieses Probemodul jetzt auch von, ja, sozusagen Testbewohnern untersuchen lassen. Wie genau ist das abgelaufen? Welche Daten haben Sie dabei gesammelt?
Wir hatten 2 Teams, die jeweils eine knappe Woche Experimente in diesem Modul durchgeführt haben. Das heißt, die haben sich vorher überlegt, wie Experimente auf dem Mond oder auf dem Mars stattfinden können, wie die aussehen könnten und haben diese Experimente dann auch durchgeführt. Und für uns war dann insbesondere interessant, wie die sich in dem Labor bewegen und ob die mit der Laborausstattung gut klarkommen. Also weniger die Experimente selbst, sondern eben wie die Experimente durchgeführt wurden.
Was waren da die Ergebnisse? Was für Bedürfnisse oder auch vielleicht was für Wünsche sind bei diesen Testteams deutlich geworden?
Genau, also das große, für uns wichtige Ergebnis ist natürlich, dass die Crew gesagt hat, ja, also mit 3 Personen ist das wunderbar, hier drin zu arbeiten. Selbst mit 4 Personen kann man hier arbeiten, wenn man sich gut miteinander abstimmt. Und ansonsten sind die Ergebnisse vor allem, wir haben viele Verbesserungsvorschläge bekommen. Und wir hatten noch einige Experimente, also zum Beispiel eins, wir hatten eine künstliche Intelligenz oder vielmehr einen Sprachassistenten, der die Crew auch unterstützen sollte. Und da ist für uns die eigentliche Frage, was die Anforderungen an solch eine Sprachassistenz sein müssten. Und da hat uns die Crew eben auch viel Informationen gegeben, so wie sie diesen Sprachassistenten genutzt haben, was da so für Anfragen kamen.
Der könnte dann zum Beispiel gefragt werden, wie ist das Marswetter oder... Spiel mir einen bestimmten Musiktitel.
Genau, also der könnte dann eben zum Beispiel die Wettervorhersage vorlesen oder der könnte logistische Fragen beantworten von wegen, wie viel Zeit haben wir noch, wann ist die Mittagspause meinetwegen oder was ist beispielsweise die Löslichkeit von Chemikalie XYZ. Also verschiedene Optionen, wo so ein Assistent das Leben viel einfacher machen kann.
Die nächsten Schritte des Projekts haben Sie eben schon kurz skizziert, wenn wir dann sozusagen den ganz großen Wurfwagen, wann könnte denn das erste Modul dieser Art auf dem Mars installiert werden?
Das sind natürlich noch eine ganze Reihe von Zwischenschritten zu erledigen. Also zum einen, ich glaube, bevor man irgendein Modul Richtung Mars schickt, sollte man sowieso auf dem Mond erstmal eine Station bauen. Wenn auf dem Mond irgendwas schief geht, dann kann ich innerhalb von wenigen Tagen im Prinzip Ersatzteile schicken. Auf dem Mars dauert das mindestens ein halbes Jahr, eher noch deutlich länger. Und bevor ich auf dem Mond etwas aufbaue, sollte eine vollständige Station hier auf der Erde erstmal aufgebaut und getestet werden. Und also von der Größenordnung, ich sag mal, wenn Geld nicht das Problem wäre und auch die politischen Entscheidungen zügig getroffen würden, dann aus technischer Sicht wäre bis zum Mars, ich denke so 15 bis 20 Jahre wäre realistisch.
Wie könnten Menschen künftig bei Langzeitmissionen auf dem Mars leben? Informationen dazu waren das von der Geophysikerin Christiane Heinicke. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude, die gerade zu mir ins Studio gekommen ist.
Astronomen erfassen extrem energiereiche Gammablitze. Das berichten die Forschenden im Fachmagazin Nature. Die Messungen mit 2 Spezialteleskopen auf der Insel La Palma und in Namibia sind Glückstreffer, da die sogenannten Gamma-Ray-Bursts nur wenige Sekunden lang nachweisbar sind. Dazu müssen die Observatorien auf der Erde zum richtigen Zeitpunkt auf die entsprechende Herkunftsregion im All gerichtet sein. Mit Satelliten lassen sich die Blitze dagegen viel häufiger beobachten. Gammastrahlenblitze entstehen, wenn Neutronensterne kollidieren oder Riesensonnen in einer Supernova-Explosion zu schwarzen Löchern werden. Dabei wird in kurzer Zeit extrem viel Energie frei. Einer der beiden jetzt gemessenen Blitze war laut Aussage der Wissenschaftler der energiereichste, der je gemessen wurde. Er enthielt rund 100 Milliarden Mal so viel Energie wie sichtbares Licht.
Vokale helfen dem Gehirn, den Sprachrhythmus zu erkennen.
Das haben Neurowissenschaftlerinnen aus den USA herausgefunden. Ihre Studie zeigt, wie das Gehirn die einzelnen Silben eines Wortes voneinander abgrenzen kann. Für das Erkennen einer Silbe ist demnach der Übergang von einem Konsonanten auf einen darauffolgenden Vokal innerhalb einer Silbe wichtig. Also zum Beispiel in dem Wort Tüte der Wechsel von T auf Ü und von T auf E. Da die Vokale stärker betont werden und die Stimme dabei lauter wird, sind sie gute Markierungen. Das berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances. Bisherige Modelle gehen davon aus, dass für die Erkennung der einzelnen Silben die hörbaren Grenzen dazwischen entscheidend sind. Also zum Beispiel bei Tüte die Pause zwischen Tü und T.
Bei Schwangerschaften, die länger als 42 Wochen dauern, ist das Sterberisiko für die Kinder erhöht.
Zu diesem Ergebnis kommen Forschende aus Schweden, die mit einer groß angelegten Studie untersuchen wollten, ob eine Einleitung der Geburt nach der vollendeten 41. Schwangerschaftswoche gesundheitliche Vorteile hat. Nach dem Tod von 6 Babys während oder kurz nach der Geburt, deren Mütter bis zum Ende der 42. Woche mit der Einleitung abgewartet hatten, wurde die Studie bereits im Oktober 2018 abgebrochen. In der Vergleichsgruppe, bei der die Geburt nach der 41. Woche ausgelöst wurde, gab es keine Todesfälle. Die bis dahin erhobenen Daten wurden jetzt im British Medical Journal veröffentlicht. Bis zum Abbruch der Studie hatten mehr als 2700 schwangere Frauen daran teilgenommen. Geplant war es, mindestens 10.000 Frauen einzuschließen.
Vor 100 Millionen Jahren hatten Schlangen noch Beine.
Das zeigen mehrere besonders gut erhaltene Fossilien urzeitlicher Naja-Schlangen, die an einer Lagerstätte in Argentinien gefunden wurden. Die versteinerten Überreste stammen von Tieren, die den Übergang von vierbeinigen Echsen zu beinlosen Schlangen darstellen. Den Fund beschreibt ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Science Advances. Danach besaßen die Reptilien bereits den für Schlangen typischen langgestreckten Körper und gleichzeitig zwei kurze Hinterbeine. Die Vorderbeine hatten sie dagegen schon verloren. Auch der Schädel der Naja-Schlange war eine Übergangsform zwischen dem relativ starren Schädel einer Echse und dem flexiblen Schädel einer Schlange, die in der Lage ist, auch große Beutetiere am Stück zu verschlucken.
Knapp die Hälfte der Deutschen vertraut der Wissenschaft.
Das geht aus dem aktuellen Wissenschaftsbarometer der Initiative Wissenschaft im Dialog hervor. Das Vertrauen in andere gesellschaftliche Spieler ist deutlich geringer. Nur etwa 17% der Befragten vertrauen nach eigenen Angaben der Politik, 18% den Medien und 27% der Wirtschaft. Für das Wissenschaftsbarometer wurden im September 1000 Bundesbürger am Telefon befragt.
Sternzeit, 21. November. Lichterkette am Morgen. Noch vor 10 Tagen stand Merkur genau zwischen Erde und Sonne. Der kleinste und innerste Planet zog als dunkler Punkt über die Sonnenscheibe. Inzwischen ist er so weit nach rechts von der Sonne weggelaufen, dass er sich in der Morgendämmerung tief am Osthimmel zeigt. Bei freiem Blick zum Horizont herrschen in den kommenden beiden Wochen exzellente Bedingungen, um den flinken Planeten zu erspähen. Merkur steht nicht allein am Morgenhimmel. Zunächst zieht Spica die Blicke auf sich, der hellste Stern in der Jungfrau. Spica ist am Himmel recht leicht zu identifizieren. Verlängert man die Deichsel des großen Wagens im flacher werdenden Bogen, so stößt man zunächst auf Arctur im Bootes und dann auf Spica. Der große Wagen steht morgens nahe dem Zenit, sodass sich die himmlische Aufsuchhilfe wunderbar ausprobieren lässt. Etwas links unterhalb von Spica steht Mars, unser äußerer Nachbarplanet. Er ist derzeit gut 6-mal weiter von der Erde entfernt als im Sommer des vergangenen Jahres. Daher ist er noch recht lichtschwach und seine rötliche Färbung fällt kaum auf. Spica, Mars und Merkur bilden in den nächsten 2 Wochen eine gerade Linie. Nur die Abstände ändern sich von Tag zu Tag ein wenig. Am Wochenende hilft die Mondsichel, diese Objekte am Himmel zu erkennen. Samstag früh leuchtet Spica ein gutes Stück genau unterhalb des Mondes. Sonntag steht die Sichel dicht bei Mars und Montag früh zeigt sie sich neben Merkur. Die Mondsichel und der recht helle innerste Planet bilden ein wunderschönes Duo, begleitet von Mars und Spica.
Das war Forschung aktuell für heute. Mehr aus der Wissenschaft können Sie heute Abend hören, ab 20.10 Uhr in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ihr Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams.